1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ohne Zahn. Ich hätte schwören können, du... Zähne.
Wieder werden die Drachen gezähmt im Kino, da kommen sie jetzt vielleicht etwas durcheinander. Es gibt mehrere Filme zu diesem aufregenden, abenteuerlichen Unternehmen, aber wir werden es gleich sortieren. Es gibt also eine neue Variante, Drachenzähmen leicht gemacht, darüber werden wir sprechen. Wir haben noch einen zweiten Kinderfilm für Sie, also wir denken natürlich auch an Ihre Familie, an Ihre Kinder, an die Menschen, mit denen Sie gerne mal wieder ins Kino gehen wollen. Akiko, ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm, da haben wir den Regisseur bei uns zu Gast, Veit Helmer, und in der zweiten Stunde eine der wichtigsten deutschen Regisseure überhaupt. Ein Mann, der immer wieder für Spannung sorgt, für Originalität, für einen eigenwilligen Zugriff zu seinen Stoffen. Dominik Graf hat eine Liebeserklärung geschrieben an die Schauspieler und Schauspielerinnen seines Lebens. Auch darüber wollen wir reden, mit ihm höchstpersönlich. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Der erste Film vor 15 Jahren war ein absoluter Hit im Kino, und das obwohl oder gerade weil die Geschichte auf einem Kinderbuch basiert. Drachenzähmen leicht gemacht um den Wikingerjungen Higgs und seinen Drachen, den Nachtschatten ohne Zahn, hat uns im Kino verzaubert, und es gab dann 2 Fortsetzungen und ziemlich viele Kinderzimmer sind vollgepackt mit ohne Zahn Playmobil, Plüschtieren und anderen Drachen. Meine liebe Kollegin Anna Wollner, dich erstmal herzlich grüße. Hallo Anna.
Hallo lieber Knut.
Weiß, wovon sie spricht, denn sie hat einen Sohn im besten Drachenzähmen. Alter Anna, seit Donnerstag ist nun also die Neuverfilmung im Kino Drachenzähmen leicht gemacht, diesmal als Realverfilmung. Bevor wir klären, ob dein Sohn schon mit ins Kino darf, ist erstmal zu erklären, was das für ein Trend ist, den wir gerade erleben. Also, dass man Klassiker neu verfilmt als Realverfilmung, als Remake. Haut dann dieser Film jetzt genau in die gleiche Kerbe wie zum Beispiel König der Löwen oder Lilo und Stitch?
Ja, nur dass eben nicht Disney draufsteht, sondern DreamWorks, beziehungsweise jetzt natürlich in der Realverfilmung Universal. Modernster Technik sei Dank. Denn natürlich, du ahnst es, gibt es hier keine echten Drachen, sondern die sind am Computer entstanden. Die Wikinger hingegen, die sind eben nicht mehr animiert, die sind echt. Also der junge Higgs, der Vater, haut drauf, das Wikingerdorf Berg. Und das sieht schon wirklich beeindruckend aus. Und echt ist auch der Konflikt zwischen Vater und Sohn, die unterschiedliche Vorstellungen ja davon haben, wie das Familienerbe Stammesanführer und Drachentöter zu sein, weitergeführt wird.
Ich werde nicht gegen Drachen kämpfen, Vater.
Was? Du zuerst.
Nein, du zuerst.
Dein Wunsch geht in Erfüllung. Drachentraining. Gleich morgen früh.
Oh Mann, hätte ich doch nur meins zuerst gesagt. Ich kämpfe nicht gegen Drachen.
Komm schon. Doch, das tust du.
Ich formuliere es mal anders. Ich kann keine Drachen töten.
Higgs, der gilt im Dorf ja so ein bisschen als Weichei. Sein eigener Vater traut ihm nichts zu und er will einfach nur dazugehören und hat seit seinem Aufeinandertreffen mit dem sehr seltenen Nachtschatten ohne Zahn ein besonderes Verhältnis zu den Drachen und muss die anderen Wikinger eben davon überzeugen, dass Drachen eigentlich liebe Schoßhunde und Verbündete sind und nicht getötet werden müssen.
Genau, Anna, dafür sind diese Filme da, um das zu lernen. Ist dieser neue Film jetzt letztlich nur eine Nacherzählung der bereits bekannten Geschichte?
Ja, teilweise Einstellung für Einstellung, Dialog für Dialog. Es ist auch der gleiche Regisseur, Dean DeBois, und selbst die Synchronstimmen passen. Gerard Butler, der im Original Haut drauf seine Stimme gegeben hat, der hat ihn hier mit sehr viel Schafsfell und Wikingerdreck im Gesicht auch direkt selbst gespielt und das auch sehr genossen. Und die Figur der Astrid, das weibliche Gegengewicht zu Higgs, die kommt ein bisschen tougher daher als im Original. Aber was der Realfilm natürlich hat im Vergleich zum Animationsfilm ist, dass er, naja, so ein Stück weit seine Unschuld verloren hat. Diese kindliche Verspieltheit einfach schon, weil er viel gruseliger aussieht durch diesen Realismus der Drachen. Davon gibt es viele, eben nicht nur ohne Zahn, sondern auch Schädelbrecher, Flammenröpser, den tödlichen Nadder oder Gronkel. Jeder Drache hat eine eigene Persönlichkeit und das funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie bei Jurassic World, nur dass es hier keine Dinos sind, sondern eben die Drachen.
Nun habe ich ja schon gesagt, also dein Sohn ist im besten Drachenzähmen Alter, ein großer Fan auch in dieser Reihe, kann man jetzt schon sagen. Also würdest du ihn mit ins Kino nehmen?
Ich versuche, ehrlich zu sein, die Existenz des Films zu Hause gerade zu vertuschen, denn der Animationsfilm, der hat eine FSK 6, die Neuauflage eine FSK 12 und das wirklich absolut zu Recht. Das ist nicht nur gruselig, allein der erste Angriff der Drachen auf Berg, da müssen wir zu Hause im Animationsfilm schon immer eine Pause machen. Auch die späteren Kämpfe mit den Drachen, vor allem im Drachennest, die haben es wirklich in sich. Es ist so ein gewollter Realismus, der ein bisschen zu Ungunsten der Familientauglichkeit geht, aber genau das macht den Charme aus. Die mit dem Original groß geworden sind, die werden sich hier spannungstechnisch sehr gut aufgehoben fühlen.
Alles klar, klare Ansage, auch für deinen Sohn, der darf erstmal noch nicht rein, muss noch ein bisschen warten. Warum sollte man vielleicht sogar ohne Kinder ins Kino gehen?
Weil die Macher die Drachen wirklich zum Leben erweckt haben. In ihren unterschiedlichen Bewegungen haben die sich an real existierenden Tieren orientiert und hatten bei den Dreharbeiten auch große Drachenköpfe da, einfach um physischen Anspielpartner zu haben. Und nicht nur die Drachen sehen überzeugend aus, auch die Landschaften. Gedreht wurde das Ganze in Nordirland, in Schottland, auf den Färöerinseln. Und gerade in den Flugszenen ist mir wirklich schwindelig geworden. Und auch erzählerisch fand ich, ist es einfach mal was anderes, wie aus dem schüchternen und tollpatschigen Hicks wirklich ein echter Drachenzähmer wird. Das ist überzeugend, weil es eben auch darum geht, mal über den eigenen Tellerrand zu gucken und Dinge vielleicht anders anzugehen, als die Generation vor einem das tut. Es ist nicht immer die gleiche 0815-Botschaft aus Filmen einfach draufzuhauen, sondern auch eben mal zu hinterfragen und neue Wege zu gehen. Und das funktioniert hier genauso gut wie im Original.
Also jetzt als Realfilm Drachen zähmen leicht gemacht, seit Donnerstag in unseren Kinos, für uns gesehen von Anna Wollner. Vielen Dank dir.
Hab ein schönes Wochenende, lieber Knut.
Vielen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben.
Nehmen Sie die Rotbarbe. Das Mittelmeer spiegelt sich in ihr.
Wie bei Ihnen.
Wenn du wüsstest...
Was ist denn?
Ich habe Sex gehabt. Findest du das etwa lustig?
Hat es dir denn gefallen?
Ja, es hat mir gefallen.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Das Fest geht weiter und wir hören schon, da geht es wirklich um die großen Themen des Lebens mal wieder. Der Regisseur ist genau dafür bekannt. Er dreht in schöner Regelmäßigkeit Filme in seiner Heimatstadt Marseille. Das ist wirklich der Mittelpunkt seines Schaffens und seines Lebens. In Frankreich ist Robert Guédiguian einer der ganz großen Autorenfilmer, wirklich ein Kultregisseur, der mit seinen Filmen mitunter sogar ein Millionenpublikum erreicht, wie bei Marius und Jeannette aus dem Jahre 1997. Wirklich ein ganz besonders erfolgreicher Film. Auch in Deutschland übrigens ist das sein bekanntestes Werk dieses engagierten Filmemachers. Jetzt also kommt sein vorletzter Film in unsere Kinos. Das Fest geht weiter. Jörg Taschmann, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Hallo, grüß dich, Knut.
Hat den Film gesehen und mag das Werk und kennt es auch so gut wie ich. Ich mag ihn wirklich sehr. Ich finde ihn ein ganz wunderbarer französischer Filmemacher. Du hast ihn sogar ein paar Mal getroffen, Jörg, und kannst uns jetzt erstmal erzählen, was vielleicht ein bisschen anders ist bei diesem Film. Also ich habe ihn gesehen als einen ganz besonders ensembleorientierten Film. Das gibt es öfter bei ihm nicht, dass viele Figuren eine Rolle spielen, aber hier haben wir wirklich so ganz unterschiedliche Charaktere aus unterschiedlichen Generationen. Im Mittelpunkt steht die eben gehörte Rosa, die natürlich ja gespielt wird von seiner wunderbaren Ehefrau von Ariane Ascaride. Also erklär uns erstmal, wer Rosa überhaupt ist.
Rosa ist Krankenpflegerin, steht kurz vor der Rente. Die kämpft nicht nur an ihrem Arbeitsplatz für mehr soziale Gerechtigkeit, sondern dieser Name Rosa steht dann auch schon exemplarisch für Rosa Luxemburg. Mhm. Und sie ist so eine unangepasste Linke, die sich politisch engagiert, auch auf Parteiversammlungen. Und da ist man sich immer uneins. Und sie sagt einfach, wir brauchen wirklich eine Linke mit einem Programm. Sie ist aber auch Mutter, sie kocht gerne. Und dann kommt die ganze Familie zusammen. Und die ist enorm, riesig eigentlich, hat mehrere Söhne. Der eine stellt mal so ganz begeistert seine neue Freundin vor und will ganz viele Kinder von ihr haben. Der andere Sohn arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen. Es gehört ja zum Markenzeichen von Robert Guédiguian, seit Jahren mit einer festen Truppe zu drehen, die sich aber in den letzten 10 Jahren auch enorm erweitert und verjüngt hat, sodass ganz unterschiedliche Generationen in seinen Filmen zu Worte kommen.
Und genau, und dann hat Rosa eben auch noch ein Privatleben, daraus haben wir schon kein Stück gerade gehört. Sie verliebt sich wieder und zwar ausgerechnet in den Vater von Alice. Also es ist der Vater der neuen Freundin ihres Sohnes. Und diese späte Liebe, so würde ich es mal nennen, gibt dem Film so eine Wärme und so einen besonderen Charme.
Ja, und dieser Mann wiederum wird gespielt von auch einem ganz großen französischen Charakterdarsteller, nämlich Jean-Pierre Darroussin, der seit über 20 Jahren mit Robert Guédiguian dreht. Und der kann hier in diesem Film mal so seine weichere, sensiblere Seite zeigen. Wir kennen ihn ja oft aus Rollen, wo er sehr viel härtere, zwiespältigere Männer spielt. Zum Beispiel genau vor einem Jahr in diesem Film, den wir hier auch vorgestellt haben, Die Gleichung ihres Lebens. Mhm. Da spielte er den Professor einer sehr talentierten Mathematikstudentin, die er dann fallen lässt. Die wurde ja von Ella Rumpf verkörpert. Und jetzt hier in diesem neuen Film, diese Liebesgeschichte, die funktioniert, weil Robert Guédiguian die eben so zart wie humorvoll erzählt. Und wenn Rosa, das hatten wir ja in diesem Ausschnitt gehört, das so ihrem Sohn erzählt, dann spürst du auch so diese Mischung eben auch mit Humor und trotzdem diese Liebesgeschichte sehr ernst zu nehmen.
Jetzt spielt der Film ja wieder in Marseille. Das ist eine Stadt voller sozialer und politischer Gegensätze, aber auch flirrend und sehr bunt. Und das ist eine Stadt, die oft auch ganz anders dargestellt wird im französischen Kino. Auch durchaus mit Klischees, kann man sagen, Jörg. York? Was ist vielleicht anders? Und was interessiert Robert Guédiguian an Marseille so sehr? Was für ein Bild der Stadt zeichnet er?
Ja, also dieser Film, der bezieht sich auf zwei ganz aktuelle politische Ereignisse der jüngsten Vergangenheit. Es gab ein Drama um ein eingestürztes Wohnhaus in Marseille 2018, in dem hauptsächlich Migranten ums Leben gekommen sind. Dabei spielte Wohnraumspekulation eine Rolle und überhaupt, wie viele baufällige Wohnhäuser es in Marseille gibt. In der Folge wurden auch 5000 Menschen aus so baufälligen Häusern evakuiert. Und der Film spielt auch auf den Rücktritt einer grünen Bürgermeisterin 2020 an. Und Robert Guédiguian lebt übrigens seit Jahren in Paris. Und ich habe ihn einmal in einem Interview vor einiger Zeit gefragt, warum er trotzdem lieber in Marseille dreht.
Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la lumière. Vous voyez aujourd'hui la lumière qui est, c'est horrible. Voilà.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst ist ja da das Licht. Sehen Sie aus dem Hotelfenster hier in Paris, dieses Januargrau. Wenn ich da filme, ist das sehr hässlich. Dagegen kann man nichts machen. Auch der beste Kameramann der Welt nicht. Aber das heutige Paris kann die Menschen, von denen ich gerne erzähle, auch nicht beherbergen. Paris ist eine extrem bourgeoise, bürgerliche Stadt, wie alle europäischen Hauptstädte. Ja, es gibt einige kleine Armutsinseln, aber die meine ich nicht. Daher finde ich, dass Marseille die Vielfalt Frankreichs viel besser repräsentiert. Und natürlich bin ich immer wieder sehr zufrieden, für einige Monate nach Marseille zurückzukehren. Dort fühle ich mich dann noch irgendwie wohler.
Jörg, ich denke übrigens, Leute, die wie du gut Französisch können, die haben jetzt auch am Anfang deutlich gehört, dass er diesen Dialekt ja ausspricht. Ne? Das ist Marseille, auch dieses Französisch.
Ja, total. Und da musst du dich auch erstmal reinfinden, wenn du mehr so an so ein Pariser oder so ein Hochfranzösisch gewöhnt bist. Und das ist auch ganz interessant. In seinen Filmen gibt es eben Schauspieler, die direkt aus Marseille kommen. Die reden dann auch so. Dann gibt es auch andere, wie Darroussin beispielsweise, die reden dann schon eher so eine Art Hochfranzösisch.
Jörg, nun hat er gerade gesprochen vom Licht und von der Lebensfreude und das stimmt ja und das spürt man in diesem Film. Bei allen Problemen, die auch ganz deutlich und hart gezeigt werden, ist es ein Film, der beschwingt ist, auch durch die Musik übrigens. Also ich finde ihn sogar harmonisch und durchaus optimistisch.
Ja, das ist er auch. Er hat ja auch schon Filme gedreht, die so ein bisschen härter waren, wenn es um soziale Fragen geht. Aber nun ist Robert Guédiguian nicht jemand wie Ken Loach, der auch mal einen knallharten Film drehen kann. Teilweise machen das ja auch mal die Brüder Dardenne, sondern ich finde schon, dass in seinen Filmen es immer auch darum geht, dem Zuschauer so eine Art Hoffnung mitzugeben. Und ich finde das auch sehr angenehm. Hier in diesem Film lösen sich dann auch einige Konflikte vielleicht ein wenig zu märchenhaft. Das muss man mögen, darauf muss man sich einlassen. Aber das rutscht trotzdem nie in so eine Art Sozialkitsch ab. Denn das Politische bleibt latent immer präsent, aber im Mittelpunkt stehen einfach die Menschen.
Und einer dieser Menschen wird gespielt, Jörg, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, von einer unserer Lieblingsschauspielerinnen im französischen Kino, von Ariane Ascaride. Kann auch gar nicht anders sein. Sie gehört natürlich zum Stammpersonal der Filme von Robert Guédiguian. Jetzt also im Kino. Das Fest geht weiter. Vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Hallo, ich bin Akiko. Hier ist mein Zuhause. Im Zoo wurde ich geboren.
Der Zoo ist nicht unsere Heimat. Wir kommen aus dem Wald. Du musst unsere Verwandten finden.
Ich starte!
Und sie bitten uns zu befreien.
Was für ein Abenteuer wird da erzählt. Also da ist richtig was los in diesem Kinderfilm. Wir haben es ja schon gehört, das geht auch zurück in die Geschichte. Es ist eine Familiengeschichte auch. Es ist eine Geschichte über Solidarität der Tiere. Ein großes, sehr lustiges Abenteuer, aber eben auch mit dieser ernsthaften Grundierung. Und ich freue mich sehr, dass er da ist, der Regisseur von Akiko, der fliegende Affe, Veit Helmer. Herzlich willkommen.
Hallo Knut.
Und herzlichen Glückwunsch. Ist jetzt fast genau ein Monat her, da hast du den Deutschen Filmpreis bekommen. Als besten Kinderfilm ist der Film ausgezeichnet worden.
Vielen Dank. Ja.
Große, schöne, wunderbare Auszeichnung für dich. Und ich habe mich dann sogar ein bisschen gewundert, als ich angefangen habe, das nachzulesen über dich. Ich dachte, du hättest vielleicht schon viel mehr Kinderfilme gemacht. Aber ich glaube, es liegt an deiner Erzählweise, an dieser auch überschäumenden Fantasie, auch dieser direkten Erzählweise, also die Leute wirklich mit Fantasie zu bezaubern. Es ist erst dein zweiter Kinderfilm.
Stimmt, aber meine Langfilme, zum Beispiel Tuvalu oder Absurdistan, werden auch gern von Kindern angeschaut. Außer in Amerika, da ist, weil da Nacktheit drin ist, ist das in Amerika verboten. Aber ich sag mal, in den meisten Ländern der Welt können meine Erwachsenenfilme auch Kinder anschauen. Und umgedreht, genau so sage ich, Akiko, der fliegende Affe, ist ein Film für Kinder von 4 bis 144 Jahre.
Also wir haben hier eine ganz anrührende Familiengeschichte. Ich frage gleich am Anfang, an welche Altersgruppe hast du so gedacht? Weil Quatsch und die Nasenbärbande, und das fand ich damals wirklich bemerkenswert, war ja für ganz kleine Kinder, also für die man kaum was im Kino hat. Das konnten also kleine Kindergartenkinder, Krippenkinder sogar vielleicht verstehen. Hier ist ein bisschen anders.
Ich denke, auch Kinder können das hier als ihren ersten Film erleben. Das ist eine ganz tolle Zielgruppe für mich. Und wenn ich Gespräche habe nach den Filmvorstellungen, dann frage ich auch immer, wer ist zum ersten Mal im Kino? Mhm. Weil das ist natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Ja. Und es ist auch schön, wenn man dann die Augen leuchten sehen. Ja. Denn Kinder, die das erste Mal einen Film sehen, welche Verantwortung habe ich da? Ja? Und das ist eine schöne Verantwortung und die möchte ich auch besonders schön erfüllen. Das heißt, es ist ein Film, wenn Eltern das ihren Kindern zutrauen, können die ab 3, ab 4, ab 5. Wenn es zärtliche Gemüter sind, habe ich auch schon 6-jährige Jungen rausgehen sehen, weil die gesagt haben, oh, der Polizist ist aber böse. Ja, das ist mal ganz süß, wenn man mit Kindern spricht nach der Vorführung und fragt, was hat euch denn nicht gefallen, dass dann immer der Bösewicht genannt wird. Ja? Und in dem Film sind das die Menschen. Ich habe die Protagonisten, die Hauptdarsteller in Akiko, der fliegende Affe, sind alles Tiere.
Ja, sind alles Tiere, aber im Mittelpunkt steht eben der Akiko, den wir vielleicht mal ein bisschen beschreiben sollten. Das ist also ein kleiner Affe im Zoo, ist ein kleiner Zoo auch, ne? Also ist überschaubar dort. Und da hat er eben die Affenhorde, wir haben es ja gerade gehört, Michael Kind spricht den, ne? Den Großvater,
genau.
Wie schön er das macht, finde ich ganz toll. Spielt ihn. Aber es ist schon klar, irgendwas stimmt da nicht, nicht. Und Akiko begreift das. Also du hast ihn auch so inszeniert, ich finde, als so einen stillen Rebellen. Es dauert auch eine Weile, ne? Bis er dann rebellisch wird. Aber er ist ein genauer Beobachter.
Also anfangs gefällt es ihm im Zoo, bis die böse Zoodirektorin ihm die Ausflüge verbietet. Er geht anfangs zu den anderen Tieren und das wird ihm irgendwann verwehrt. Und dann kommt der Opa und sagt ihm, weißt du, also eigentlich leben wir im Wald.
Ja.
Und dann will es ein Zufall, dass ein kleiner Junge mit seinem Modellbauflugzeug kommt, die Affen ärgern will, die Affen mit seinem Modellbauflugzeug jagt und der Opa schnappt sich das Flugzeug und in der Nacht schickt er Akiko auf eine große Reise.
Ja, also das ist dann der Ausbruch und das führt dann, wir wollen es jetzt nicht verraten, aber es führt zu den großen Abenteuern und vielleicht auch für eine Art Rückkehr ins Paradies, könnte man ja auch so formulieren. Aber diese Figur, wie ist dir die eingefallen? Weil das ist wirklich ein ganz liebenswerter kleiner Kerl, dieser fliegende Affe. Ich dachte zunächst erstmal Zauber von Oz, da gibt es ja die berühmten fliegenden Affen. Vielleicht war es sogar eine Inspiration. Der hat keine Flügel, der braucht ja ein Flugzeug.
Naja, es ist ein Affenkind. Und er ist natürlich auch dargestellt von einem Affen, der etwas mitbringt. Also der heißt Monty in echt. Mhm. Wir haben ihn besetzt für die Rolle von Akiko. Und Monty ist ein lebendiger Affe. Er ist neugierig. Er war bei den Dreharbeiten immer auf der Kamera, ist rumgesprungen. Also wir haben ihn in der Postproduktion etwas verlangsamt. Er war fast schon sehr aktiv. Andere Tiere, wie zum Beispiel das Chamäleon, das haben wir 50-fach beschleunigt. Sonst würde man gar nicht die Bewegung sehen. Also der Film hat eine Real-Life-Action. Das sind die Tiere, die wir gedreht haben. Und wir haben die Tiere aber in der Postproduktion dann animiert, sodass die Stimmen von Nelly Thalbach zum Beispiel, Katrin Angerer, dass die dann auf die Lippenbewegung der Tiere passen.
Also habt ihr im Gesicht schon was gemacht, auch mit den Tieren? Das ist schon etwas animiert. Der bewegt ja seine Lippen.
Genau, es wurden 2 Jahre lang die Tiere Bild für Bild so bearbeitet, dass jetzt sie sprechen können. Wahnsinn. Es sind alles echte Tiere, außer die Affeneltern und die großen Affen. Das wäre nicht so mit dem Tierwohl vereinbar gewesen. Aber die anderen Tiere sind echte Tiere und die haben wir zum Sprechen gebracht.
Was für ein Wahnsinn. Also ich meine, du hast mit ganz kleinen Kindern gedreht. Das war sicherlich auch nicht einfach bei der Nasenbärbande. Aber wie war das jetzt mit Tieren? Also man kann doch denen keine Regieanweisung geben. Oder
also
doch?
Als ich Quatsch und die Nasenbärbande in den Kinos gezeigt habe, da habe ich gemerkt, dass die Kinder immer dann, die Zuschauer, auf den Sesseln getanzt haben, wenn der Nasenbär auf der Leinwand war. Und dann dachte ich mir, wenn ich mal wieder einen Kinderfilm mache, dann sollen die Tiere in den Hauptrollen sein. Das hat ein bisschen gedauert, bis mir die passende Idee dazu eingefallen ist. Und ja, ich wusste von Anfang an, das wird ein langer Weg werden, es wird schwierig werden. Hab von Anfang an gesagt, hier brauche ich eine sehr lange Drehzeit, weil die Tiere nicht immer das machen, was man ihnen sagt. Ja, man muss auch improvisieren. Mhm. Wenn man der Tiertrainerin sagt, jetzt soll der Affe den Brief aufmachen und der Affe haut den Brief immer gegen den Boden, dann könnte man sagen, jetzt drehen wir so lange, bis er es macht. Oder man sagt, es ist auch lustig und es passt irgendwie auch in die Szene. Und dann ändert man das Drehbuch. Also teilweise improvisieren die Tiere.
Aber da dachte ich mir zum Beispiel bei dieser sehr eindrucksvollen Szene, nicht unwichtig ist, er schaut so neugierig dann irgendwann doch mal rein in dieses Kuvert. War da irgendwas zu essen drin oder so? Dass er, also es sieht so aus, ne?
Tatsächlich gehören Leckerlis zu einer der Hauptmittel, um Tiere dazu zu bringen, etwas zu machen, von A nach B zu gehen oder in eine Richtung zu schauen, ja.
Wir reden auch gleich weiter über weitere Geheimnisse der Inszenierung im Film Akiko, der fliegende Affe. Akiko, der fliegende Affe, ist jetzt im Kino zu sehen, der neue Film von Veit Helmer. Wir haben ja schon ein bisschen beschrieben, also es ist ein Zoo, es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Zoo, ist mir auch klar, mit einer sehr nervigen Chefin. Merit Becker spielt das hinreißend, wie alle anderen erwachsenen Stars auch. Und man merkt, die konnten sich mal richtig austoben, Veit. Dadurch bekommt man die wahrscheinlich auch, ne? Man sagt, du machst dir mal mit beim Kinder. Heike Makatsch ist übrigens dieser Polizist, von dem die Kinder dann manchmal etwas zurückschrecken. Benno Fürmann ist zu sehen, also es sind ganz große Namen. Die bekommt man dann, wenn man sagt, ihr könnt euch mal richtig austoben oder wie?
Ich denke, dass die meisten Filme den Realismus suchen. Bei Kinderfilmen und jetzt speziell bei Akiko habe ich gesagt, hier können wir auch mal ein bisschen rumspinnen. Heike Makatsch hat das sehr wörtlich genommen. Sie hat sich erst mal einen Bart aufgeklebt und hat gesagt, dann spiele ich auch den Polizeichef. Chef, nicht Chefin. Benno Fürmann war auch schon bei Quatsch dabei, das war klar. Der wird wieder der Tiertrainer sein. Und ja, dann haben wir das Glück gehabt, Merit Becker als Zoodirektorin zu gewinnen. Wir hatten auch Schwierigkeiten mit den echten Zoodirektoren. Mhm. Wir wollten ja eigentlich im Zoo drehen, einen kleinen Affenkäfig dazu bauen, der am Ende eingerissen wird. Aber die Zoos haben uns alle geantwortet, bei uns gefällt es den Tieren so gut. Wir werden keinen Film unterstützen, in dem die Tiere abhauen. Da blieb uns nichts anderes übrig. Übrigens haben wir gebaut in der Trabrennbahn Mariendorf den Zoo. Und dann konnten wir ihn, was natürlich toll war für das Ende des Films, komplett kaputt machen.
Was wichtig ist, genau. Und damit sind wir auch noch beim wichtigen Punkt, denn der Film hat ja schon auch, finde ich, ein Thema, über das man lange diskutieren kann und auch soll, Haltung von Tieren im Zoo, auch im Zirkus zum Beispiel, so sehr, wie man das ja auch mag. Es wird ja hier auch kritisch mit geschildert. Also die Befreiung liegt woanders.
Am Ende befreit Akiko mit seinen Freunden alle Tiere in der Stadt. Ja, natürlich denke ich, dass Kinder das schon im frühen Alter diskutieren können mit ihren Eltern. Ne? Was machen wir Menschen mit den Tieren? Also unser Lebensraum wird ja immer noch größer und größer und der Lebensraum der Tiere wird kleiner und kleiner. Und das sollte man ändern.
Also ich finde schon, dass der Film das auch mit zum Thema macht und zwar so, dass man das auch nachvollziehen kann. Jetzt gibt es eine ästhetisch auch vielleicht sehr kontroverse Entscheidung. Du hast das aber schon angedeutet. Also die Tiere selber sind Tiere, die erwachsenen Affen, die Horde, das sind Menschen. Also so wie bei Kubrick 2001, die sind ja auch so im Kostüm gewesen. Und also ich habe das schon geschluckt irgendwie. Die spielen ja auch toll, weil sie auch dann auch Gesichter haben. Aber hast du da auch eine Weile überlegt, ob das vielleicht ein Kontrast sein könnte zu den echten Tieren?
Also das war ziemlich aufwendig. Die haben also dicke Fellkostüme bekommen. Vorher wurde der Körper abgepolstert und dann haben wir das im Sommer gedreht. Plus diese Masken. Wir haben Tänzer gesucht, die sozusagen die Affenbewegung besser hinkriegen jetzt als, sage ich mal, nicht auf Bewegung trainierte Schauspieler. Und diese Tänzer haben das sehr gut gemacht. Aber es war klar, dass man das sehen wird. Mhm. Und Kinder haben da ihren großen Spaß dabei, weil die Affen tanzen auch, sie haben da wirklich große Gaudi. Für erwachsene Zuschauer ist das manchmal ein bisschen over the top, aber für Kinder ist das ein großer Spaß.
Wenn du jetzt gerade nochmal die Kinder natürlich erwähnst, also die Zielgruppe, dann war es ja wichtig, finde ich, deine Bemerkung vorhin zu sagen, es könnte das erste Kinoerlebnis sein. Und das muss man sich auch genau überlegen, weil du hast völlig zu Recht, daran kann man sich ein Leben lang vielleicht sogar erinnern. Vielleicht für ganz kleinere gibt es ja auch Angebote, aber wenig.
Das muss man auch sagen. Ja, aber in Berlin haben wir das Spatzenkino zum Beispiel. Also wenn ein Kind noch nie im Kino war, dann kann ich das wirklich toll empfehlen, weil das sind einfach erstmal drei Kurzfilme, die werden anmoderiert, da ist dann eine Gemeinschaft da und die sind nicht so ganz so lang. Aber wenn Eltern meinen, ihr Kind ist hart gesotten, also dann kann man auch schon mit einem 3- oder 4-Jährigen in Akiko gehen. Für ganz sensible Seelen könnte man auch noch bis 5 oder 6 Jahre warten.
Oder man geht dann nochmal. Ja, wenn man dann ein bisschen größer ist, wird man bestimmte Dinge auch anders verstehen. Man muss ja auch nicht alles verstehen, finde ich, als Kind. Das ist manchmal auch der Spaß an der Sache. Und später kommt vielleicht beim Wiedersehen nochmal so ein anderer Zusammenhang.
Es gibt auch Eltern, die sich bei mir beschwert haben, weil die sagen, unser Kind wollte 10-mal Quatsch und die Nasenbärbande angucken. gucken, wir wollen nicht mehr. Ja?
Mal sehen, was hier passiert. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir dann teilweise die Kinder ins Kino gesetzt haben, uns draußen dann hingesetzt haben, Kaffee getrunken haben, Eis gegessen haben, weil man eben bestimmte Filme sehr, sehr gut kannte als Eltern oder auch als Großeltern. Machst du auch weiter in die Richtung? Also wird es noch mal einen dritten Kinderfilm von dir geben?
Ich habe tatsächlich wieder eine Idee. Ich habe aber auch eine Idee für einen Film für Erwachsene. Und jetzt schauen wir mal, was ich da als erstes gewuppt kriege.
Ideen hast du ja ohnehin immer sehr, sehr viele, lieber Veit. Jetzt aber erstmal haben wir deinen zweiten Kinderfilm Akiko, der fliegende Affe. Ein schönes, ausgelassenes Abenteuer mit ganz wunderbaren, sprechenden Tieren, die uns sehr, sehr anrühren. Das muss man schon mal sagen, das sind richtige Helden und Heldinnen. Du begleitest den Film ja zurzeit auch. Er läuft ja in den Kinos. Bleibst du auch gleich hier, jetzt in Potsdam?
Genau, ich gehe mal rüber ins Thalia-Kino. Genau. Das um 14.15 Uhr eine Vorführung, die ich einführe. Und dann eile ich ins Akutkino.
In Berlin?
Und um 15 Uhr im Akut in der Veteranenstraße, da werde ich am Anfang und am Ende dabei sein.
Okay, der Film ist so gut 70 Minuten etwa, also auch nur gut.
Aber er ist auch in vielen anderen Berliner Kinos. Also ich werde nochmal im Ladenkino vorbeischauen. Mhm. Ich habe mit dem Lichtblick vereinbart, dass ich mal vorbeikomme. Also viele Kinos spielen den Film und ich kann sagen, jetzt wenn es so heiß wird, ja, ist es im Kino wirklich ganz angenehm kühl.
Absolut, wollen wir nicht vergessen. Veit, vielen lieben Dank, schön, dass du da warst. Jetzt ist also hier bei uns zu Gast und ich freue mich darüber sehr, mal wieder bei uns zu Gast, muss ich sagen, ein Regisseur, der gerade in den letzten Jahren uns immer wieder verblüfft hat, aber es macht er schon seit Jahrzehnten eigentlich, also Kunst dort auch zu machen, wo man sie nicht erwartet. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Dominik Graf. Hallo, Dominik.
Hallo, sehr schön, ich freue mich auch.
Und wir haben dieses Buch jetzt also von dir, Sein oder Spielen, und das ist ein Buch über die Schauspielkunst, über deine Begegnung mit großen Schauspielern und Schauspielerinnen. Du hast ja wirklich mit wahnsinnig vielen gearbeitet, also Götz-George, Matthias Brandt, Martina Gedeck, die auch immer wieder auftauchen, Iris Berben, die du auch zu einer sehr schönen, besonderen Leistung geführt hast, finde ich, in deinem Film. Und dann sagst du irgendwie aber am Anfang auch schon mal gleich, es ist keine Autobiografie. Und da muss ich sagen, irgendwie ist es das ja doch. Also du erzählst ja von deinen Erfahrungen mit den Schauspielern, von deiner Arbeit, von deinen Fehlern auch. Also letztlich ist es so etwas wie eine ungeschriebene Autobiografie geworden.
Ja, das ist dann irgendwie sozusagen nicht zu verhindern. Ich meine, ich denke mir immer bei der Frage, wenn ich eine Autobiografie hätte schreiben wollen, hätte sie anders ausgesehen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass die Begegnungen mit Schauspielern ja nicht nur im Leben, sondern auch auf der Kinoleinwand stattfand und dass das Sehen und das Empfinden und das Nachempfinden und dann beim Drehen vielleicht wieder neu umsetzen mit Schauspielern, natürlich dann auch irgendwann eine chronologische, fast irgendwie Biografie ergibt. Ja.
Und das ist auch durchaus ein Nebeneffekt, ein Reiz des Buches. Nicht im Zentrum, aber es ist ein Nebeneffekt.
Ja, auch eine Lernbiografie. Mhm. Also man wird auch manchmal wieder, man macht auch Rückschritte plötzlich. Man kann auch wieder blöder werden, als man mal war.
Du schreibst auch, und da sind wir durchaus angesprochen als Journalisten und Journalistinnen, finde ich, und auch angegriffen, das ist völlig in Ordnung, dass wir natürlich sehr schnell zu bestimmten Begriffen greifen, wenn es um Schauspielkunst geht. Also das ist berührend und bewegend und das weiß ich auch, das tun wir sehr schnell und beschreiben aber eigentlich gar nicht die Leistung, nicht das, was dahinter steht. Wir greifen zu Adjektiven. Dein Buch ist auch so ein Gegenentwurf, finde ich, zu dem, was wir eben, wie gesagt, in unserem Beruf als Filmjournalisten manchmal sehr schnell tun.
Ja, das ist ein bisschen so, wie man allgemein immer sagt, man könne über Musik nicht schreiben. Ich glaube, dass man sowohl über Musik wie auch über feinstgliedrige Schauspielerei sehr wohl schreiben kann. Und wichtig ist das natürlich für meinen Buch auch deshalb, weil ich ja mit Schauspielern in der Kommunikation erklären muss, was ich jetzt gut fand, was man vielleicht anders machen könnte. Vielleicht habe ich auch eine Idee. Und dann muss ich ja verbal gewissermaßen fit sein, um in die, wie soll ich sagen, Innereien der Schauspieler reinzukommen, mich da einzuloggen und zu erklären, wie es jetzt weitergehen könnte, wie man noch was anderes finden kann. Insofern finde ich den Umgang der allgemeinen Filmkritik mit Schauspielerbeschreibung immer ein bisschen faul auch. So.
Ja. Es muss auch schnell gehen und man hat bestimmte Begriffe parat. Also ich nehme das durchaus an. Also muss ich sagen, wenn du sagst, es ist ein Buch übers Lernen, dann lernen wir eben auch etwas.
Primär. Also das ist wirklich das ist der primäre Impetus auch nochmal gewesen, diese Lernlinie nachzugehen.
Jetzt sagst du auch ziemlich deutlich, auch wieder so ein Begriff, den wir ständig verwenden, ich bin nicht unbedingt der Schauspielerregisseur. Das ist eine Verengung, weil, verstehe ich auch wieder, es ist ein Gesamtkunstwerk, ein viel komplexeres Werk, Film zu machen. Das ist nicht nur die Arbeit mit dem Schauspieler. Also das verstehe ich auch, aber andererseits, du schreibst jetzt fast 400 Seiten darüber, dann über den Schauspieler.
Ja, das stimmt schon. Also durch meine Vorbelastung in der Familie mit den beiden Schauspielern als Eltern, war ich natürlich schon irgendwie von Anfang an an ins Schauspielertum reingeboren. Hab dann selber auch an der Filmhochschule, als ich kein Geld hatte, dann irgendwie auch in deutschen Filmen gespielt. Habe es also auch selber empfunden und auch erlitten, muss ich sagen, wie es so deutschen Schauspielern vor der Kamera geht. Und habe daraus dann auch natürlich sehr schön meine Schlüsse ziehen können. Insofern, ich bin sicher den Schauspielern wahnsinnig nah. Vielleicht sehr viel näher als andere RegisseurInnen. Aber es ist natürlich, das Ganze ist dann, wie du es eben schon gesagt hast, ja auch ein komplexes Ganzes. Und so wichtig und so grandios der Schauspieler gewissermaßen im Zentrum steht, das Drumherum ist genauso wichtig.
Das ist das System von Zeichen, von dem du ja sprichst in deinem Buch.
Genau, also die ganzen Sachen, die hinzukommen, die Musik, die Kamera, wie bewegt die sich, das Licht, die Schnitte, das ist alles ja auch noch ein Teil, das auch den Schauspieler verändert. Also es gibt zum Beispiel relativ viele Schauspieler, die da merke ich, wenn sie anfangen, einen Satz zu sagen, machen sie vorher den Mund so auf, dass ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt schon, was kommt. Also jemand lügt zum Beispiel. Und dann schneide ich aber dann immer diesen Anfang sozusagen weg, ja, um dem Zuschauer das etwas noch ohne vorherigen Kommentar quasi zu übergeben.
Also dieses große Einatmen, ja, vor einer bedeutenden, genau,
ganz
Rede.
Ganz gefährlich.
Ne? Oder ja, ein Wutausbruch oder sowas. Ne?
Auch sowas, das kann sehr hinderlich sein sozusagen in der Entwicklung von einer Szene. Also wenn die Dinge nicht aus der Hüfte, ja, geschossen kommen.
Also du verrätst da, finde ich, auch sehr viele Betriebsgeheimnisse in deinem Buch. Man erfährt schon sehr viel, was so da passiert.
Ja, ja, kann sein. Also da kommt man nicht drum rum, weil wenn man gewissermaßen ja auch erzählt von dem, was man selber gesehen hat in anderen Filmen, also in meiner Biografie natürlich eben eher amerikanisch, ja, französisch, italienisch und so weiter, dann hat man das ja auch alles irgendwie schon mal gesehen, wie man es machen sollte, aber natürlich auch sehr oft, wie man es nicht machen sollte.
Also diese Beschreibungen machen auch einen Riesenspaß von anderen Filmen, wenn du genau hinschaust, wie freut spielt mich Robert Mitchum oder wie spielt er eben nicht. Manchmal
no
tut er auch gar nichts.
No acting required, ja.
Nein, no acting, genau, required. Also das sind sehr interessante Beobachtungen und ich muss jetzt was sagen, was vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn wir über ein Buch reden, das wirklich Schauspieler über 400 Seiten rühmt. Manchmal denke ich auch, wir auch wieder betreiben ja auch diesen Kult, diese Mystifizierung. Es ist auch ein Handwerk, es ist eine Kunstausübung und dieses ständige Vergöttlichung und nicht genau beschreiben können, was tut er da eigentlich? Auch da habe ich manchmal das Gefühl, bei deinem Buch schreibst du auch ein bisschen gegen an.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal die konkrete Arbeit an einer Szene, an einem Satz, an einer Replik, an einem Tempo zum Beispiel, das ist wirklich ganz down to earth. Also das ist dann einfach wirklich eine Sprachchoreografie oder eine Körperchoreografie, wie auch immer. Und die muss dann eintrainiert werden wie ein Start beim 100-Meter-Lauf oder irgendwie sowas. Es ist ein Bewegungsablauf, ein Sprachablauf. Man muss verbessern, wenn man irgendwas entweder nicht versteht oder nicht verstehen soll, wie auch immer, in was für eine Richtung es geht. Aber es ist dann trotzdem natürlich, gibt es diese Momente, wenn man dann viele Jahre später nochmal auf Augenblicke guckt, die einem gelungen sind gewissermaßen, dann ist es doch irgendwas. Da ist irgendeine Aura drumherum, ja, wo man sich fragt, wie ist das eigentlich entstanden? Ja. Das weiß ich, kann ich nicht mehr wirklich entziffern.
Ja. Das will ich auch gar nicht absprechen, dass es diese magischen, ja, Momente gibt. Aber eben, wie gesagt, wenn wir da ständig zu Superlativen greifen, ja, wären wir dem gar nicht gerecht. Übrigens ist dieses Geheimnis, von dem du ja auch schreibst, auch bei mir so nach so vielen Jahren im Beruf immer noch da, dass ich manchmal so im Kino sitze und denke, wie ist das gemacht worden? Was passiert da? Schauspieler sind dann die schlechtesten, wenn man diese Auskünfte einholen will. Die wissen das oft gar nicht oder können es nicht beschreiben, wollen es vielleicht auch nicht.
Ja, ich bin oft überrascht. Also Martina Gillig hat, als ich sie dann nochmal befragt habe zu unserem allerersten Film von 1986, der erste Satz war, dass sie sagte, ich weiß überhaupt nicht, was ich da gemacht habe. Und es gibt ja auch ein berühmtes Zitat von irgendeiner Hollywood-Schauspielerin, die dann nach dem fertigen Film, ich weiß noch nicht, welche es war, gesagt hat, ach, das war alles ich. Ja, also der Abstand zwischen dem, was gespielt wird, und der Person, die es gespielt hat, kann sich irgendwie unglaublich schnell vergrößern ins, ach, sowas habe ich alles gemacht, habe ich gar nicht gemerkt.
Weil es auch Abspaltungen sind. Es entsteht ein Ensemble von Figuren, die man.
Ja, es ist ja auch ein bisschen eine Schizophrenie irgendwie. Man ist ja eine andere Figur gewissermaßen, obwohl das Sein im Titel darauf hindeutet, dass man eigentlich doch bitte so ist, wie man ist. Weil das will ich ja auch nutzen an einer Schauspielerin, an einem Schauspieler.
Und darüber reden wir auch gleich, über Sein oder Spielen. Dominik Graf ist bei uns zu Gast. Er ist Regisseur von so wichtigen Serien, zum Beispiel Im Angesicht des Verbrechens, wirklich epochal. Fabian, ganz aktuell im Kino gewesen, bei der Berlinale auch gefeiert. Viele, viele andere wichtige Filme. Die Katze, Frau Bulacht, für mich einer der besten Tatorte, die es überhaupt jemals gab, muss man mal sagen. Zu ewig her, übrigens 1995. Aber auch viele, viele andere Sachen. Ich habe am Anfang so ein bisschen so dahin gesagt, das sagt man bei Dürrenmatt immer, Kunst da machen, wo man sie nicht erwartet. Also seine tollen Kriminalromane. Das ist auch ein bisschen lax, weil ich sage, andererseits, wenn man die Kunstausübung spürt, das ist manchmal so bei manchen Kommissaren, ich mache jetzt hier ganz große Kunst, dann verdirbt es ja das Genre wieder. Du bist ja ein Genre-Regisseur auch.
Ja, ich habe mir das Genre sozusagen gesucht, auch im Gegenzug zu dem, was der Autorenfilm vorher veranstaltet hat, der ja gar kein Genre eigentlich oder kaum gepflegt hat und sich auch, glaube ich, dann etwas irgendwie ungnädig äußerte über jetzt plötzlich Genreentwicklungen. Also bei der Katze gab es da, glaube ich, erstaunte Stimmen. Brauchen wir das jetzt auch, so amerikanische Filme? An sich war aber das natürlich jetzt im Kino, das ist schon da, wo man so einen Film erwartet wie Die Katze. Aber in den Vorabendserien, in denen ich dann gelernt habe, wie ich sowas wie Die Katze überhaupt hinkriegen könnte, die waren nun wirklich irgendwie Gold versteckt irgendwo in irgendwelchen Programmen, nie wieder gesendet. Und das hat einen aber auch angespornt. Also es gucken die Leute einfach so irgendwie beim Essen oder beim Bügeln oder bei sonst was. Egal, wir machen uns trotzdem die Mühe, das so gut wie möglich zu machen und vielleicht sogar daraus etwas entwickeln zu können, was dann, wie beim Fahnder beispielsweise, im Grunde nur mit anderen Mitteln auch ins Kino fortgesetzt werden kann. Also eine Dynamik, ein Tempo, das war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt die Stärke des deutschen Films und der deutschen Schauspieler. Und das rauszuholen, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen eine andere Richtung zu geben.
Das ist übrigens ein Punkt gewesen, der mir so gar nicht bewusst war. Auch deshalb sage ich Autobiografie. Also nochmal zu sagen, da gab es vorher in den neuen deutschen Filmen einen ganz anderen Umgang mit Schauspielern, auch mit dem Genres. Und dann eben so eine Art Gegenbewegung, die nächste Generation. Das ist ein interessanter Blick, finde ich.
Nochmal. Ja, wir mussten irgendwie, wir sind da nicht reingekommen. Also das war auch von der Förderung her, war das ziemlich geschlossen irgendwie. Also was sollen wir machen, um irgendwie auf uns aufmerksam zu machen? Und sind dann, wie übrigens auch einige Kollegen von Wim Wenders aus dem A-Kurs der HFF, in die Bavaria gegangen und haben dort ganz unten angefangen eben mit Vorabendserien, die aber dann einem einen Impetus irgendwie geliefert haben, um da weiterzukommen. Wobei ich gar nicht unbedingt sage, die großen Sachen sind die besten. Es kann auch durchaus sein, dass ich irgendwann mir eingestehen muss, dass ein kleiner Verhandler von 1990 vielleicht das Beste ist, was ich je gemacht habe.
Wäre alles möglich, entscheidet die Zeit dann. Aber genau, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, weil wir reden über Schauspielkunst, dafür hatte, finde ich zum Beispiel, Fassbinder schon auch ein Gespür. Er hat die auch benutzt als Marionetten, das schreibst du auch, also in seinem Regiekonzept, aber er hat ein Gespür als Ausnahme für Stars. Er hat auch Stars gemacht. Das muss man schon sagen. Also das gab's schon.
Genau, das ist. Aber das hatte eben einen gewissen Stil. Also er hat die Schauspieler mit dieser Marie-Louise Fleißer-Sprache so hingekriegt, dass die selber auch etwas über dem Boden schwebende Figuren waren von bayerischem Alltag scheinbar, aber gar nicht alltäglich waren. Und das war eines der wichtigsten Dinge, glaube ich, für mich und für meine damaligen auch Kursgenossen, dass wir das Gefühl hatten, wir wollen eigentlich normale Menschen zeigen. Wir wollen Alltag zeigen. Wir wollen nicht von Anfang an ein poetisches System da irgendwie hinstellen, in denen die Schauspieler, das gibt es ja auch ein Kapitel darüber, dass die dann auch sozusagen versklavt werden in einem Regiesystem, dem folgen müssen, dieser Tonalität, dieser Art und Weise, wie der Regisseur das inszeniert. Gerade bei RWF ist das gewissermaßen schon, also das kann man auch genau benennen. Ja. Aber das sollte schon wirklich eine Andersartigkeit in jeder Hinsicht haben. Neue Welle, Neonstadt und so weiter.
Auf der anderen Seite, also du bist ja da, auch was die Begriffe betrifft, wirklich auch sehr genau und hinterfragst die auch. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Trotzdem, du hast ja auch deinen Stil für den Film und dominierst dann auch doch auch Schauspieler und Schauspielerinnen. Also du sprichst immer von der Glaubwürdigkeit, die dir so wichtig ist. Aber es ist ja auch ein ambivalenter Begriff. Was ist wirklich glaubwürdig? Was ist das Authentische? Es ist doch was Gemachtes, was Gespieltes.
Ja, also die Authentizität ist wirklich ein höchst komplizierter Begriff. Damals, als wir uns dann mit Klaus Wennemann und Götz George und solchen Leuten, da ging es mehr um Realismus. Wir haben das Wort Authentizität noch gar nicht in den Mund genommen, sondern die haben eher so gesagt, wie redet man denn? Also, oder in der Negation, wenn sie ein Drehbuch aufgeschlagen haben, so redet doch keiner. Daraufhin gab es dann irgendwie Auseinandersetzungen oder Änderungen oder sonst was. Und die Nähe zu dem, wie die Leute halt dann doch reden, so ungefähr, ist dann uns, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig gewesen. Also das ist schon eine Absetzbewegung von dem Kunstprojekt Autorenfilm.
Aber wie stellt man das her? Also im Buch wird es ja auch beschrieben, wie du arbeitest. Casting ist ganz wichtig, ja, zum Beispiel das vorzubereiten. Aber dann eben auch die Arbeit, den Schauspieler auch mit zu bedienen, der unsicher ist, der sich erstmal einen Raum schafft. Ganz klassisch kommt ans Set und sagt, was soll ich denn hier eigentlich machen? Was ist denn hier überhaupt gefordert? Nicht? Also es passiert ja nicht so selten. Wie gehst du damit um?
Oder sie wollen die Sätze nicht sagen, weil sie doof finden und so weiter. Das habe ich schon alles hinter mir. Manchmal muss man dem nachgehen. Manchmal ist es gescheit, was sie sagen, wirklich sehr gut, auch sprachlich gut. Manchmal muss man auch wie soll man sagen, es gibt Schauspieler, die kommen mit einem gewissen Gegenbewegung auf den Set. Ja? Also was ist denn das jetzt hier? Was soll ich jetzt tun? Also ich erinnere mich an Marianne Hoppe bei Thea, die irgendwie nicht wusste, dass sie schon ein Mikro irgendwie anhatte und den ihr zugewiesenen Filmhund ausführte in den Isarauen. Und ich hörte die ganze Zeit 300 Meter entfernt, was mache ich denn hier eigentlich? Warum habe ich diesen Film angenommen? Also ich sprach zu dem Hund. Das war der erste Drehtag und ich dachte, das kann ja heiter werden.
Also man könnte noch stundenlang drüber reden. Auch die Frage zum Beispiel, sind wir beim Klischee? Genre geht vielleicht ohne Klischee gar nicht, aber du beschreibst ja eben auch wieder, Klischees gibt es im Leben. Und dann wäre die berühmte Frage, besetze ich die Leute eben schon nach dem Typus, das berühmte Besetzen gegen den Strich, kann aber auch wieder total schief gehen und manieriert wirken. Also all diese Fragen werden ja bei dir erläutert.
Ja, das ist, um zu zeigen, es ist alles im Fluss. Also gegen das Klischee sich zu wenden, ist auch schon wieder ein Klischee. Ja. Und bringt auch im Prinzip gar nichts, weil, wie du gerade sagtest, ich ja auch der Meinung bin, dass die Klischees im Leben rauf und runter vor einem rumlaufen.
Du beschreibst das so schön in der Schulklasse, wo jeder sofort seine Rolle hat, ne? Also irgendwann.
Absolut. Ne? Das ist so der Klassenclown und die anderen.
Außenseiter.
Richtig, ja.
Beschreibst du sehr genau. Beim Castingprozess, den du sehr genau beschreibst, übrigens, da habe ich mich auch gefragt, natürlich, du hast immer wieder auch mit Schauspielern, Schauspielerinnen gearbeitet, wie Martina Gedeck, Götz George, die dir vertraut waren. Ist das auch ein Punkt, dass man sagt, ich will es auch richtig gut haben beim Drehen? Ich will mit Leuten arbeiten, die ich mag?
Ja, also ich würde jetzt mal behaupten, es muss schon immer stimmen. Ja, also so Besetzungen, die dann irgendwie nur gemacht werden, weil man doch mal wieder mit zusammen einen Film machen will, das finde ich, das glaube ich, kann ich irgendwie mir selber nicht so richtig dann abnehmen, gewissermaßen. Aber es ist halt wahnsinnig spannend, vor allem mit Leuten älter zu werden. Das finde ich hochinteressant, wie sich zum Beispiel, also Ronny Zehrfeld, wie der sich entwickelt hat von 2004, Roter Kakadu, dann bis 2015 und wie er sich jetzt entwickelt, wird gerne wieder was mit ihm machen. Und dem dann auch gerecht zu werden, also dann nicht immer nach dem Ronny zu suchen, der er 2002, 2004 war, sondern mit dem, der er jetzt ist und der er auch so sein will, gewissermaßen eine neue Identität zu erfinden. Es gibt doch, also so bei so Schauspielern wie Jean Gabin oder so, die sind ja wirklich, die haben in jedem Lebensalter für sich irgendeine Position gefunden, ja, auch im Greisenalter letzten Endes noch. Und das ist ja eigentlich doch das, was auch Götz eigentlich gut zu Gesicht gestanden hätte, wenn er es geschafft hätte, noch ein bisschen weiter. Und was ich bei anderen Leuten, mit denen ich so gerne arbeite, auch gerne sehen würde und auch gerne noch, wenn es klappt, mitmachen würde.
Und das bringt mich jetzt zum Schluss nochmal zum schönen Titel Sein oder Spielen, der irgendwie auch Philosophisches hat, Haben oder Sein und so, nicht? Also diese Dinge schwingen damit, nämlich, da sind wir auch mal sehr schnell zu sagen, der spielt das nicht, der ist das. Auch wieder so ein Klischee, was vielleicht sogar die schauspielerische Leistung ja reduziert. Also ist es einfach selbst, er muss gar nicht spielen. Also wie siehst du diese Dialektik, die ja im Titel irgendwie auch schon anklingt?
Die ist wahnsinnig kompliziert. Da reicht jetzt irgendwie noch. Also das ist so kompliziert, wie der Schauspieler selbst oder die Schauspielerin sich mit der Figur durchdringt und wie viel von der Figur dann eigentlich also eben gebaut ist und sie sich hat bauen lassen gewissermaßen oder sich auch von mir hat irgendwie verleiten lassen zu einem Stil und wie, was die anderen Dinge sind, die nur sie sind und die nur sie so machen kann. Es gibt so Zum Beispiel beim Fabian war es so, dass wenn Tom Schilling gesagt hätte, nee, mache ich nicht, dann hätte ich den Film nicht gemacht. Weil diese Identität, nicht von Tom, sondern von dem, was zu spielen war gewissermaßen, die hätte ich, glaube ich, nirgendwo anders in dem Fall bekommen. Das, was mit Berlin zu tun hat, das, was mit Erich Kästner zu tun hat, die Trockenheit, mit der er spielt, die ich wunderbar finde und sowas. Und bei der Katze zum Beispiel, wenn Götz George Nein gesagt hätte, dann hätte das auch wirklich zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht. Ja.
Zum Glück haben viele Ja gesagt und werden auch weiterhin Ja sagen, natürlich, mit deinen Angeboten kommst. Das Buch ist sehr selbstkritisch, finde ich auch interessant, eigene Fehler dann genau zu analysieren und mal zu sagen, also da bin ich auch gescheitert aus den und jenen Gründen. Das geht nach ein paar Jahren, glaube ich, erst, wenn man den Abstand zu den Kindern hat. Und oft sind es ja die ungeliebten Kinder, die dann den Schöpfern besonders nahe sind.
Ja, die man am meisten nochmal umdreht und guckt, ob nicht doch irgendwas Tolles noch drunter steckt.
Es ist kein Lehrbuch der Schauspielkunst, muss man auch sagen, sondern es sind Erfahrungen eben mit Schauspielern und Schauspielerinnen, mit ihrer Verletzlichkeit, mit ihrem Ausgeliefertsein, all das wird da beschrieben. Aber gerade weil es eben Erfahrungen sind, finde ich es sehr lehrreich. Das Buch Sein oder Spielen bei Beck erschienen, also CH Beck in diesem Verlag, kann man das Buch erwerben. Bedanke mich sehr herzlich. Das Buch über Filmschauspielerei von Dominik Graf. Jetzt ist es zu erwerben. Danke dir.
Ist es. Danke. War schön. Danke.
Radio 1 vor Vormittags, das Filmmagazin, es war ein die Welt veränderndes Ereignis. Die Konferenz KSZE, also ein Ereignis 1975, das einen langen Vorlauf hatte. Also 2 Jahre wurde diskutiert, wurde verhandelt. Und dann 1975 kam es eben zu jener wichtigen Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki. Hat, glaube ich, fast jeder im Ohr. Ist 50 Jahre her, ist Geschichte, könnte man sagen, abgelegt. Aber wie man sich einem solchen Ereignis nähern kann, das ist sowohl unterhaltsam, witzig, als auch sehr, sehr lehrreich ist und man wirklich versteht, was war das für ein Ereignis, das beweist der Film Der Helsinki-Effekt. Und der ist schon weltweit auf verschiedenen Festivals gefeiert worden, dieser Effekt. Er ist jetzt bei uns im Kino zu sehen, ein finnischer Film. Und ich freue mich jetzt sehr, übrigens in der finnischen Botschaft, wunderbar hier zu sein, mit dem Regisseur, mit dem Schöpfer dieses außerordentlichen Dokumentarfilms zu reden, mit Arthur Frank. Good to see you, hello.
Hello, thank you for having me.
Ich kann mich gut daran erinnern, als ich ein junger Mensch war, mit 15, an dieses Ereignis, sehe auch die Bilder noch vor mir, diese Halle, diese berühmte, aber so what kind of person approach do you have to that event?
Well, I was actually born 5 years after the event, pretty exactly.
Ich wurde 5 Jahre nach diesem Ereignis geboren. Also ich habe keinen direkten persönlichen Bezug dazu, außer dass es uns in der Schule beigebracht wurde, dass dies ein Höhepunkt der finnischen Geschichte war. Alle waren hier zu Gast, alle Kameras waren auf uns gerichtet, wir standen im Rampenlicht. Aber es war schwer zu verstehen, worum es da überhaupt ging. Alles war sehr abstrakt und komplex. Es war vielleicht noch nicht klar, was der Helsinki-Effekt wirklich war. Schritt für Schritt wurde es auch mir erst bei der Arbeit an diesem Film deutlich, den ich ausschließlich aus Archivmaterial montieren wollte. Ich wurde bei den Recherchen ein Fan der KSZE und der Diplomatie überhaupt und gewann dadurch Hoffnung.
Here we are. I learned a lot. I became a believer of the CSE and of diplomacy in general, and I became more hopeful.
Also ich erinnere mich schon, dass es eine große Bedeutung hatte, und das sagst du auch in dem Film, dass Helsinki, dass die Schlussakte die Welt verändert hat. Das war den Leuten damals gar nicht so klar. Kissinger hat mal am Anfang gesagt, das bringt hier alles gar nichts, stinkt langweilig und so, aber du machst im Film schon klar, dass ohne Helsinki vielleicht die Welt heute eine andere wäre.
When the document was signed on August 1st, 1975 by all those 35...
Als das Dokument am 1. August 1975 von den 35 Staatsoberhäuptern unterzeichnet wurde, ahnte niemand im Raum, nicht einmal der größte Optimist, wie sehr es die Welt verändern würde. Brezhnev war glücklich, andere sahen es eher als einen kleinen Schritt. Aber die Menschen hinter dem eisernen Vorhang nahmen das Dokument gewissermaßen in Besitz. In diesen vielen 100 Seiten fanden sie Sätze, die ihnen Menschenrechte garantierten. Sie standen in dem sogenannten Korb 3, Reisefreiheit, Familienzusammenführung und Pressefreiheit. Ihre Führer hatten das unterschrieben. Die Menschen begannen also, dieses Dokument als Waffe zu benutzen, in Menschenrechtsgruppen, die verschiedene Namen in den einzelnen Ländern hatten. Das Dokument war ein Ausgangspunkt für die Freiheit.
point for freedom.
Es könnte ja auch ein total langweiliger Film sein, also eine klassische Dokumentation eben mit Material aus der Zeit, um zu verstehen, was da passiert ist. Aber es ist humorvoll, es ist ironisch auch, es ist teilweise sehr, sehr lustig. Du nutzt KI, um Stimmen zu rekonstruieren, also hast einen ironischen Kommentar, warum eben diese Herangehensweise, die ja doch überraschend ist bei so einem Thema.
I had all the footage and I had found these transcripts.
Ich habe das dokumentarische Material von damals und ich habe diese Gesprächstranskriptionen gefunden, die bisher geheim waren und wollte sie unbedingt im Film haben. Zu dieser Zeit machten die KI-Stimmentools schnelle und große Fortschritte. Also habe ich zum Beispiel Kissingers Stimme geklont und mit diesen Aussagen gefüllt und plötzlich sprach er zu mir. Das war ein Erweckungsmoment, ohne den ich mir den Film gar nicht mehr vorstellen kann. Diese Stimmsimulationen haben eine große emotionale Macht. Und um alles zusammenzuhalten, habe ich diesen persönlichen Kommentartext, der historische Fakten vermittelt, aber auch meinen Weg der Recherche beschreibt, meine Aneignung des Geschehens. Es beschreibt meine persönliche Reise, anfangs etwas distanziert, aber dann mehr und mehr beeindruckt von diesem Ereignis, denn es war eine schöne Erfolgsgeschichte der diplomatischen Arbeit. Das ist vielleicht etwas anders als bei anderen dokumentarischen Filmen.
Ich mag ganz besonders die Botschaft des Films. Es gibt nämlich eine ganz klare Botschaft, du sagst es auch im Film, eigentlich hat man eine Sehnsucht nach Langeweile. Man wünscht sich, dass die Politiker miteinander, Politikerinnen, damals waren es übrigens fast nur Männer, man sieht da nur Männer sitzen, aber dass die eben sich wieder hinsetzen, dass sie endlos lange Reden halten, miteinander reden, endlos lange verhandeln. Genau das ist für mich die Botschaft. Danach sehnt man sich, nach Vernunft in der Politik.
Es geht um den ganzen langweiligen diplomatischen Prozess mit all seinen Absurditäten und Banalitäten. Nur er erzeugt einen bleibenden positiven Wandel. Es gibt keine Abkürzungen zu einer besseren Zukunft. Das geht nur über lange Zeiträume, was für Politiker oft schwer ist. Im Film haben wir dieses Bild vom Aussäen und dann beginnt etwas zu wachsen. So ist es auch bei der Diplomatie. Da geht es nicht um Blumen, die nur einen Sommer blühen. Es ist eher wie ein Baum, der viele Jahrzehnte zum Auswachsen braucht. Das ist der Kern der Diplomatie.
Also Politik, das berühmte Bild, ist das Bohren dicker Bretter. Und das erlebt man auch in diesem Film, der übrigens in der deutschen Fassung gesprochen wird von Bjarne Mädel. Und ich finde auch, dass er hervorragend das Wesen dieses Films trifft, so wie du es ja auch in deinem eigenen Kommentartext machst, wenn du sprichst, nämlich diese Balance zwischen Ironie und tieferer Bedeutung. Und genau darum geht es, um die Bedeutung von Politik zum Wohle der Menschen. Und das ist damals passiert, vor 50 Jahren. Wie das zustande kam und was der Effekt war, sehen wir in dem Film Der Helsinki-Effekt von Arthur Frank, bei dem ich mich herzlich bedanke. Thank you so much.
Thank you. Dankeschön.